Was hast du erwartet, wie du heute Morgen dich aufgemacht hast in den Gottesdienst? Hast du erwartet, dass wir miteinander ein bisschen Lieder singen? Hast du erwartet, dass irgendjemand eine Predigt haltet? Hast du erwartet, dass du deine Kollegen siehst? Oder dass es vielleicht einen feinen Apero gibt? Häufig, wenn ich Seminar besuche, dann ist die Frage am Anfang vom Seminar, was erwartest du? Und meistens finde ich das total ätzend, weil am Anfang von einem Seminar, was erwarte ich? Ich erwarte, dass das Seminar losgeht, ist doch logisch. Und ich erwarte, dass ein paar gute Input kommen. Und dann denke ich immer so, warum stellen die Leute immer so Fragen? Das ist doch, also macht einfach Fürschi, dann werden wir ja sehen, was denn erwartest oder was denn kannst erwarten. Also ich werde euch jetzt auch nicht auf die langen Folter spannen und so, ich werde euch einfach einladen, heute etwas zu erwarten. Zu erwarten, dass Gott redet durch sein Wort. Für das habe ich betet eigentlich die ganze Woche durch und dass das so ein bisschen handfest anschaulich wird, habe ich euch heute eine Geschichte mitgebracht. Es ist eine Geschichte, die gut in die Adventszeit reinpasst, zum einen von der Thematik her, es geht eben um Erwartung, und vom anderen, es ist eine Geschichte, die eben vor der Geburt von Jesus spielt. Es ist die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Und bevor wir darüber überlegt, was hat echt Elisabeth und Zacharias erwartet in ihrem Leben, was ist bei ihnen dran gewesen, schauen wir uns mal an, wie die Bibel die beiden beschreibt. Das kann man nachlesen, Lukas 1, im Vers 5, dort steht, als Herodes König von Judäa war, lebte dort der Priester Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia, seine Frau Elisabeth stammte aus der Familie Aarons. Das ist eine Beschreibung von zwei Leuten, die geheiratet sind. Er ist Priester, sie ist offenbar auch aus dem priesterlichen Stamm raus. Das heisst, heute würden wir von Berufschristen reden. Heute würden wir sagen, die haben den Glauben mit der Muttermilch aufgesogen. Und heute würden wir sagen, das sind Leute gewesen, die Gott dient haben. Damals war das nicht so, dass Vollzeiter die ganze Zeit Dienst am Tempel hatten, sondern damals war das so geregelt, dass sie im Grunde an den grossen Festen in Einsatz gekommen sind und dann noch sonst zwei Wochen im Jahr Dienst hatten im Tempel. Der Zacharias hat also im Grunde ein recht normales Leben geführt. Und das hat natürlich auch gewisse Vorteile gehabt, weil wenn man ein recht normales Leben führt, dann weiß man auch um die ganz normale Probleme, die ein normaler Mensch hat und ist irgendwie nicht zu fest abgehoben über die Leute drüber weg. Aber die Beschreibung von diesen zwei Leuten, die geht noch ein bisschen weiter. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Wenn man sein Leben gestaltet, dann kann man das ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und bei Zacharias und Elisabeth heisst es, sie lebten so, wie es Gott gefällt. Jetzt habe ich dort mal wieder nachgeschaut, was steht eigentlich im griechischen Text. Es nimmt mich immer Wunder, es steht dort das Wort Dikaios. Dikaios, das müsst ihr nicht wissen, aber ich weiß es, das heißt gerecht. Deswegen übersetzt Luther-Übersetzung auch, sie lebten gerecht. Ich finde, egal ob die Übersetzung da vorne, das ist jetzt Hoffnung für alle, sie lebten so, wie es Gott gefällt, oder gerecht, finde ich eigentlich beide nicht sehr glücklich, die Übersetzungen. Weil ich glaube, das, was eigentlich damit gemeint ist, klingelt bei uns meistens nicht. Wenn die Bibel von gerecht schreibt, dann meint sie, da ist eine Beziehung rum. Man lebt im rechten Verhältnis zueinander. Jetzt eben, wenn das Verhältnis recht ist, dann gibt es natürlich auch das Unrechtsverhältnis, oder? Das wäre das Gegenteil davon. Aber bei Elisabeth und bei Zacharias war das Verhältnis zu Gott ist recht gsi. Das heisst, sie haben eine Beziehung gehabt, weil so hat Gott sich auch ausgedacht von der Schöpfung her. Er hat nicht gesagt, ich schaffe Menschen und dann hinterher sollen die machen, was sie wollen. Sondern er hat Menschen geschaffen und er hat gesagt, ich will, dass da eine Beziehung entsteht. Und er hat gesagt, ich will nicht meine Menschen zu dieser Beziehung zwingen, sondern er hat gesagt, ich will, dass sie sich für die Beziehung entscheidet. Und jedes Mal, wenn sich ein Mensch für die Beziehung zu Jesus Christus oder zu Gott entscheidet, dann lebt er recht. Im richtigen Verhältnis. Ich fände die Übersetzung eigentlich am besten. Und will sie im richtigen Verhältnis gelebt haben zu Gott, ist denn das, was wir dort lesen, Erfolg davon. Wir lesen dort, sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Wenn du kein Verhältnis oder ein schwieriges Verhältnis zu Gott hast, dann wirst du sagen, was gönnt mich seine Gebote an? Was interessiert mich, was der denkt und was der will und was der für sinnvoll erachtet? Aber wenn du im rechten Verhältnis, im richtigen Verhältnis zu Gott lebst, dann überleihst dir, könnte es nicht vielleicht sein, dass das, was Gott will, vielleicht sogar das Beste ist für mich und mein Leben. Elisabeth und Zacharias, die haben sich dafür entschieden, zu glauben und zu vertrauen, dass das, was Gott will, das Beste ist für ihr Leben. Deswegen beschreibt die Bibel die beiden so. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt gefragt, wie wir Gott eigentlich mein Leben beschreiben. Oder was sagen echt meine Kollegen über mein Leben? Ich habe gerade gestern wieder die Geschichte erzählt von meinem ersten Studienjahr. In meinem ersten Studienjahr bin ich in einer Lebensgruppe gewesen. Das ist so etwas wie ein Hauskreis oder eine Kleingruppe. Und in dieser Lebensgruppe haben wir abgemacht, dass wir einander dürfen ins Leben reden. Das war eine Abmachung, die gegenseitig gegolten hat. Also ich durfte diesen Leuten in dieser Lebensgruppe ins Leben reden. Sogar dem Dozent, der dort in dieser Lebensgruppe dabei ist, habe ich eigentlich gemacht. Das war eine gute Erfahrung. Das meine ich nicht ironisch, sondern es war wirklich eine gute Erfahrung dort. Und dafür hat man aber auch gewusst, andere dürfen mir ins Leben hineinreden. Und nach dem ersten Studienjahr sind wir so zusammengehockt und haben so einen Rückblick gemacht auf das erste Jahr. Und dann haben meine Kollegen zu mir gesagt, du Alex, wir wissen eigentlich immer noch nicht genau, warum du eigentlich da studierst. Und das hat mich ein bisschen hellhörig gemacht, weil eigentlich sollte man ja wissen, warum man dort studiert. Und eigentlich sollte man ja auch Klarheit haben, dass es gut ist, dass man dort studiert. Und dann habe ich gesagt, ja, was meine die eigentlich? Und dann sagen sie, ja, dich sieht man vor allem am Spielen, am Aktienkurse lesen und am Ausgang machen. Dann habe ich einen kurzen Moment überlegen und dann ist mir gerade klar geworden, die haben recht. Wahnsinnig viel studiert habe ich in dem ersten Jahr nicht. Und ich habe sofort gemerkt, die haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Und es ist auf eine Art schmerzlich gewesen im ersten Moment, aber es hat dann hinterher doch zu etwas Gutem geführt. Im zweiten Jahr habe ich ein bisschen Gas gegeben und habe gemerkt, jetzt weiß ich, warum ich dort bin. Und die anderen haben es dann auch gemerkt. Wie würdest du dein Leben beschreiben? Oder wie würden deine Kollegen dein Leben beschreiben, wenn du sie mal würdest fragen? Was sind die Themen, die dich laufend beschäftigen? Was ist das, von dem du permanent erzählst? Ich habe gestaunt, dass die Bibel über die zwei Menschen hätte können sagen, sie lebten, wie Gott es gefällt. Und insgeheim habe ich müssen sagen, wäre cool, wenn jemand das über jemand anders könnte sagen. Ich habe gemerkt, das ist so ein bisschen wie das Hauptthema gewesen bei Elisabeth und Zacharias. Sie lebten, wie es Gott gefiel. Und dann hat es aber in dem Leben inne noch ein anderes Thema gegeben. Und die Bibel schweigt nicht über das, sondern die Bibel benennt das ganz konkret. Im Vers 7 heißt, sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es klappt halt nicht bei jedem. Aber das Problem damals war ein Doppeltes. Das Erste, es hat keine AHV gegeben. Jetzt könnte man sagen, ja gut, kannst du von der Pensionskasse leben. Pech, es hat auch keine Pensionskasse gegeben und einfach gerade zum Sagen auch keine dritte Säule. Die einzige Altersversorgung, die Menschen damals hatten, sind eigentlich Kinder gewesen. Das hat bedeutet, dass man hinterher, wenn man zu alt war zum Arbeiten, irgendwo gepflegt worden ist, versorgt worden ist von den Kindern. Wenn du kein Kind hast, ist das tragisch gewesen. Du bist im Grunde in Altersarmut, bist du hinterher vor dich hin vegetiert, bis du endlich gestorben bist, wenn es nicht jemand gegeben hat, der dich aufgenommen hat. Das Zweite, wenn du kein Kind hast, dann haben alle rundherum gewusst, der hat eine grosse Sünde in seinem Leben gemacht. Weil das war völlig klar gewesen. Kinder sind ein Segen von Gott und wer kein Kind hat, ist nicht gesegnet von Gott und hat dementsprechend irgendwelche Sünde in seinem Leben begangen, dass Gott ihn hinterher mit Kinderlosigkeit bestraft. Das war damals die Denke gewesen. So haben die Leute ticket. Und es ist tragisch, auch manchmal heute noch, Leute, die kein Kind bekommen können, machen sich genau die Gedanken. Jetzt wissen wir ja von Zacharias und Elisabeth, glücklicherweise, ein Vers vorher, dass sie gelebt haben, wie es Gott gefällt. Also scheidet der Punkt aus, jetzt in der Nachbetrachtung. Aber damals war das für die beiden sicher ein schwieriger Punkt. Und dann heißt es, und beide waren inzwischen alt geworden. Natürlich haben die Leute damals noch keine Zusammenhänge verstanden zwischen dem Hormonspiegel von einer Frau, dem Zyklus und der Menopause und was das bedeutet fürs Kind überkommen. Aber sie haben ganz genau gewusst, irgendwann ist es zu spät. Heute sagt man, die biologische Uhr ist abgelaufen oder gibt noch andere schöne Bezeichnungen für das. Was mir aus dem Vers entgegenkommt, eigentlich kannst du Hoffnung aufgeben. Da musst du keine Erwartung mehr haben, dass noch irgendetwas ändert an dem Punkt. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht manchmal auch bei uns in unserem Leben so, dass es Punkte gibt, wo wir vielleicht eine Zeit lang gesagt haben und gedacht haben und betet haben und glaubt haben, da geht noch etwas. Und irgendwann mit der Zeit haben wir genau gleich gehandelt oder genau gleich gedacht wie Zacharias und Elisabeth, dass wir gesagt haben, wahrscheinlich wird das nichts mehr. Oder jetzt ist es definitiv aus. Und es gibt ja so viele Themen oder Problematiken, die vielleicht auch in unserem Leben zutreffen. Bei Elisabeth und Zacharias sind das die Kinder gewesen. Bei anderen ist das vielleicht ein Partner. Für die Nächsten ist das Thema Finanzen. Für die Nächsten ist es Freunde, Erfolg, eine gute Arbeit, Gesundheit. Wir könnten die Liste, und deswegen habe ich dort ein Pünktchen hergetan, wir könnten die Liste so lange weiterfahren, wie wir da alle interviewt haben. Und ich bin überzeugt, wenn wir in unser Leben hineinschauen, es gibt genug solche Themen, wo wir in einer ähnlichen Situation uns befinden wie Zacharias und Elisabeth. Was mich fasziniert an dem Text, was am Anfang so traurig, perspektivlos ausgesehen, entwickelt sich nachher zu einem ganz anderen Punkt. Es heißt, der erschien ihm, also Zacharias, der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Es ist also gesehen, Zacharias ist im Tempel, er macht den Dienst für Gott und er steht beim Räucheraltar. Normalerweise ist das so gesehen, dass die reingegangen sind, das angezündet haben und dann ganz schnell wieder raus sind. Wie wenn der Räucheraltar erstmal richtig losgeht, dann eben räuchert's. Und dann möchte ich eigentlich nicht mehr dort sein, unbedingt. Und deswegen, normalerweise sind die Leute dann recht schnell raus, aber wenn der Engel des Herrn gekommen ist, heißt es dann, und als Zacharias ihn sah, das ist eben gar nicht so einfach gewesen, weil eben, es ist dann alles verraucht gewesen, erschrak er und Furcht überfiel ihn, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Also die Situation, wo am Anfang beschrieben worden ist und wo eigentlich so ein bisschen nach Hoffnungslosigkeit oder nach Ende aller Erwartungen tönt, kehrt mit einem Mal. Das Wort von Gott, was der Engel im Zacharias dort im Tempel überbringt, bedeutet, es wird noch was gehen. Es kommt noch was. Es ist nicht aus. Es geht noch weiter. Und es ist speziell für mich, dass der Engel des Herrn nicht kommt und sagt, auch wenn du keine Hoffnung mehr gehabt hast, Zacharias, Gott macht es denn schon noch gut. Sondern der Engel knüpft an dem an, was der Zacharias bisher gemacht hat. Wir lesen nicht viel davon, wie lange der Zacharias betet hat für Kind, wie intensiv er betet hat für Kind, ob er auf den Knie betet hat für Kind oder im Stau, ob er mit erhobenen Händen oder anders. Da steht alles steht nichts in der Bibel drüber. Aber was klar wird aus dem kleinen Vers, er hat betet für Kind. Zumindest es zieht lang. Und was auch klar wird, dass der Engel des Herrn genau an dem Punkt anknüpft und sagt, los, dies Gebet wird erhört. Und das ist meine Erfahrung, wo ich in den letzten Jahren auch gemacht habe, dass Gott immer wieder Gebet erhört. Und zwar zum Teil auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das ist etwas, wo ich auch immer wieder dran will, die festhebe. Selbst wenn ich dann sage, ja gut, sozusagen, da wird sich nichts mehr tun, ist es Gott immer noch möglich, Gebet zu erhören. So, wie es damals schon bei Zacharias und Elisabeth möglich gewesen ist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was für einen Ausblick nachher der Zacharias überkommt. Aber bevor wir uns dem widmen, habe ich mal ein bisschen Recherche gemacht zum Thema Erwartungen. Und ich habe genau gewusst, es hat gewisse Themen gegeben in meiner Jugend oder Kindheit. Gut, um 72 bin ich noch nicht geboren gewesen, aber ich habe das mitbekommen. Da hat es Erwartungen gegeben, wo bis heute nicht erfüllt sind. 1972 hat der Club of Rome, wer mag sich an den Club of Rome erinnern? Die haben ein Buch rausgegeben. Es gibt doch noch ein paar, wo, okay, das sind eben die in dem Alter. Ich weiß noch, wie ich Teenager gsi bin, da ist das noch heiß diskutiert worden. Ich bin im 76 geboren und wie ich Teenager gsi bin, also irgendwie Mitte der 80er Jahre, ist das immer noch heiß diskutiert worden, was der Club of Rome dort prophezeit hat. Die haben nämlich ausgerechnet, und das sind nicht irgendwelche Dummköpfe gsi, sondern das sind wahnsinnig schlaue Wissenschaftler gsi und Philosophen, die sich zusammengesetzt haben und die sich über die Zukunft der Welt Gedanken gemacht haben. Und die haben gesagt, im 90 wird es keine Erdöl mehr geben. Und das ist natürlich für uns in der 80er oder Mitte von der 80er ist das ein Problem gsi. Wie wir haben gewusst, das ist jetzt denn bald. He? Noch krasser war 1981. 1981 ist in Deutschland die Schlagziele gsi. Und wenn ihr heute schaut, es gibt ja auf dem Internet so Zeitungen, wo man sich herunterladen kann, so alte Ausgaben, da ist das die Schlagziele gsi über Monate. Das Waldsterben. Ich tue euch geschwind einen Auszug aus der Zeit. Also wir reden nicht von der Bild-Zeitung oder vom Blick oder von sonst etwas. Wir reden von einem von der seriösesten Zeitungen, würde ich behaupten, wo geschrieben hat in den 80er, die ersten großen Wälder werden schon in den nächsten 5 Jahren sterben. Sie sind nicht mehr zu retten. Die ersten großen Wälder, also sie haben über Deutschland geredet, nicht über den Amazonas. Sie haben über Deutschland geredet. Und dann, am Ausmaß des Waldsterbens könnte heute nicht einmal der ungläubige Thomas zweifeln. Ich habe das immer gern, wenn so biblische Parallelen gezogen werden. Vor allem, wenn es dann nachher voll falsch rauskommt. Also, man hat letztens wieder nachgeschaut, wie das mit dem Waldsterben tatsächlich ist. In Deutschland gibt es im Vergleich zu den 80er Jahren 10% mehr Wald. Im Vergleich zu den 80er Jahren. Und das bedeutet aber nicht, dass der Wald komplett gesund ist. Aber die Voraussage im 81 ist definitiv falsch gewesen. Und das weiß man heute. Ich habe mir überlegt, in den 90er ist BSE. Wer mag sich noch an BSE erinnern? Ich bin zu dieser Zeit bin ich in England gsi. Es war ganz lässig gsi. Denn dann hat man sich jedes Mal überlegt, kann man echt im McDonald's dort einen Burger, kann man dort den Burger kaufen oder ist das besser nicht? Ja, am besten im Schinken auf Sandwich, weil Schinken ist vom Schwein und so eben. Ich weiß noch, die ganze Panik dort. Meine Eltern haben gesagt, ja, können wir den überhaupt auf England schicken? Das Ozonloch, wer mag sich noch ans Ozonloch erinnern? Ja, FCKW und so weiter. Ich habe gedacht, weil wir ja auch mit jüngeren Leuten da innen zu tun haben, ich nehme noch etwas aus der näheren Vergangenheit. 2016, am Anfang vom Jahr, hat es geheißen, es wird eine Mücken- und Wespenplage geben dieses Jahr. Habt ihr etwas von dem gemerkt im Sommer? Man hat festgestellt, es ist ausgeblieben, weil der Frühling dann so nass war und so weiter. Das Zeug hat sich nicht können entwickeln. Jetzt noch ein paar spannende Sachen. Wir haben ja viele, die so technikbegeistert sind, oder? Hier, deutlich gemeint. Ich habe gedacht, ich nehme noch ein paar Beispiele dort. 1977 hat ein interessanter Mann gesagt, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus haben sollte. Darf ich geschwind wissen, wer hat alles einen Computer zuhause? Und das Faszinierende an dem ist, das hat nicht irgendein von der Straße gesagt, sondern das hat damals der führende Computerhersteller gesagt. Der, wo die meiste Computer weltweit produziert hat, gut, das sind so halbe Wohnzimmer gewesen, die Computer damals, aber der hat gesagt, das braucht es doch nicht, die Hai. Ein anderer wichtiger Mann im Computerbusiness hat gesagt, das Abo-Modell, um Musik zu kaufen, ist bankrott. Auch wieder ein interessanter Vergleich. Man könnte auch die zweite Wiederauferstehung von Jesus zeigen. Das wäre auch nicht erfolgreich. Wird jemand röteln, wer das gesagt hat? Ich wette ja keinem Apple-Fan zu nahe treten, aber es war der Steve Jobs, der das gesagt hat. Mittlerweile ist iTunes und das ganze Zeug mit Abo ist auch bei Apple angekommen. Es gibt Music-Streaming und so weiter. Er hat sich definitiv geirrt. Für alle PC-Fans, ich habe nur einen vom Bill. Spam Im 2004, ja, man muss immer für den Ausgleich sorgen. Spam wird in 2 Jahren der Vergangenheit angehören. Also ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Computer aussieht, aber Spam ist definitiv nicht erledigt. Und ich habe mich gefragt, bei den ganzen Voraussagen, was ist immer wieder der rote Faden im Ganzen durch? Der rote Faden ist für mich ein Haufen von dem Zeug, wo prophezeit worden ist in der Vergangenheit, ist wie irgendwie so ein Hype. Manchmal verändert sogar etwas. Nach dem Waldsterben ist die Grünen sind dort in jenste Parlament reingekommen, und das ist bis heute, ist das eine Realität. Aufgrund von diesem Waldsterben Hype ist das politische System in Deutschland umkrempelt worden. Heute sind sogar Grüne in einer Landesregierung Chefe. Das wäre im 70er undenkbar gewesen, so etwas. Also da hat sich unglaublich viel da aufgrund so von Voraussagen. Aber der rote Faden durch bei mir ist immer wieder so Voraussagen, und das wissen wir jetzt auch von Wahlumfragen und so weiter, die sind absolut mit Vorsicht zu genießen. Und die meisten treffen nicht ein. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich weiß nur, das war mein Gefühl. Und das Interessante ist ja, dass Gott in dem Gespräch zwischen dem Engel und Zacharias eine Aussage macht oder eine Zusage macht, wo den hinterher genau so eintrifft. Deswegen habe ich den Titel gewählt: Gott schenkt einen wunderbaren Ausblick. Und jetzt, liebe Familie, Mütter und Väter, dürft euch das einfach mal reinziehen. Gott hätte das in dem Moment gesagt, wo ihr in Erwartung gewesen sind. Und ich habe mir das überlegt, was wäre echt, wenn Gott mir das zugesagt hätte. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihnen eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird das ganze Volk darauf vorbereitet, den Herrn zu empfangen. Wenn wir nochmal zurückschauen, dann Anfang vom Text, dann steht da vor allem die Vergangenheit im Blick gewesen. Elisabeth, Zacharias, woher sie kommen, Priester, Priestergeschlecht, wie sie gelebt haben, so dass es dem Herr gefällt, dass sie kein Kind haben können bekommen, ist alles sehr vergangenheitsorientiert. Und jetzt passiert im Text etwas wie ein 180-Grad-Schwenk. Es geht um die Zukunft. Und es geht nicht um irgendeine Zusage, wo hinterher sich nicht erfüllt, sondern es geht um etwas, wo man hinterher könnte nachlesen, dass es genau so gekommen ist. Und das fasziniert mich immer wieder an der Bibel. Wenn wir die Voraussagen anschauen, dann merken wir, ein Teil von dem ist jetzt schon erfüllt, und zwar genau so, wie es vorausgesagt worden ist. Und so ist es auch da. Und das ist ja nicht ein Voraussag, wo dann hinterher heißt, ja, du wirst einen Sohn bekommen, aber er wird missraten, leider. Oder er wird sterben, bevor ihr das AHV-Alter erreicht. Oder so. Sondern es ist ein wahnsinnig cooler Ausblick, wo Gott da schenkt. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird viele zum Herrn zurückbringen. Er wird erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das sind Sachen, ich würde sagen, da würde sich jedes ältere Paar darüber freuen. Ich habe mich gefragt, sind wir als Christen einmal zu fest vergangenheitsorientiert. Dass wir gar nicht checken, was Gott uns an Aussagen und Vorgaben uns alles gibt für in Zukunft. Ich habe mal zwei wichtige oder ich finde die wichtigsten rausgegriffen, was Gott uns für Zukunft voraussagt. Das erste ist vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Das ist etwas, wo wir da schon ansatzweise können erleben, dass wir mit Gott unterwegs sind, aber es ist etwas, wo sich dann wird erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. 1. Johannes 3. Wir werden vollständige Gemeinschaft mit Gott haben. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Vollständige Gemeinschaft mit Gott und das Ende allen alles Bösen. Denn das ist das Ende. Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Natürlich gibt Gott auch andere Voraussagen in Bezug auf Zukunft. Und natürlich werden auch schlimme Sachen passieren. So steht es im Wort Gottes. Aber die schlimme Sache, die haben alle eins gemeinsam. Die werden irgendwann zu Ende sein. Und dann zählt nur noch die Sache, wo Gott uns zusagt und wo so gut und positiv sind. Und ich habe mich gefragt, wie will ich mit dem umgehen? Wie will ich mit dem umgehen, dass Gott Gebet erhört? Es ist für mich eine coole Art, wie Gott da mit dem Zacharias umgeht. Er sagt, nachdem der Zacharias sagt, wie ist so etwas möglich? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist alt. Also er ist noch in der Vergangenheit. Er ist noch bei dem, was alles bisher nicht funktioniert hat. Das, wo er bisher drauf gehofft hat und nicht funktioniert hat. Und dann heißt es nachher. Und als die Zeit seines Tempeldienstes vorüberging, ging er nach Hause. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Und dann sagte sie, endlich hat der Herr mich gedacht und mir geholfen. Das ist das, wo mir immer wieder rauskommt aus dem Wort Gottes. Sies Wort ist so auf dermaßen verlässlich, dass hinterher tatsächlich passiert, was er zusagt. Und dass hinterher so kommt, wie er es gesagt hat. Und das lädt mich zum letzten Punkt heute kommen. Ich habe gemerkt, der Zacharias, der hat ein Problem gehabt. Und zwar, er hat selber nicht mehr daran geglaubt, dass sein Gebet in Erfüllung geht. Und ich habe für mich gemerkt, bei manchem Gebet ist das vielleicht auch bei mir so. Dass ich schon selber gar nicht mehr glaube, dass das in Erfüllung geht. Und ich habe gemerkt, das ist gar kein Problem. Weil, ob mein Gebet in Erfüllung geht oder nicht, hängt glücklicherweise nicht von mir ab. Wenn es nämlich vom Zacharias abgehangen wäre, ob das Gebet in Erfüllung geht oder nicht, wäre seine Frau heute noch nicht schwanger. Aber es ist von Gott abgehangen. Und deswegen können wir erwartungsvoll beten, weil es glücklicherweise nicht von uns abhängt, ob das Gebet in Erfüllung geht oder nicht. Und wir können erwartungsvoll die Bibel lesen. Und ich habe gemerkt, das ist etwas in die Adventszeit rein, wo ich wieder mich darauf fokussiere. Es gibt einen Haufen so Voraussagen, jetzt gerade so Ende Jahr, oder? Da gehen die Wirtschaftsverbände eine Prognose ab, wie es nächstes Jahr läuft. Da gehen irgendwelche Astrologen Voraussagen, was nächstes Jahr alles passiert und was nicht. Und eben Thema Dritte Weltkrieg, müsst ihr mal googlen. Das ist Wahnsinn, was da jetzt alles schon für Voraussagen rum sind und so. Und ich hab mir gesagt, ich wollte den Advent wieder nutzen, mich auf das zu fokussieren, was Gott in seinem Wort uns voraussagt. Mache dich auf und werde Licht, so hat uns der Rolf begrüßt, denn dein Licht kommt. Oder wir haben den Wochenspruch heute Morgen miteinander gelesen, wie wir da im Dreierteam noch betet haben. Erhebt eure Häupter, weil der Herr naht. Das sind Voraussagen, die wir haben und wo wir uns darauf abstützen können und wo immer noch gelten, bis sie sich werden erfüllen. Und so werde ich auch glauben, dass sie sich erfüllen. Weil das ist das, was ich bei Elisabeth und Zacharias lese. Auch wenn niemand damit rechnet, auch wenn es völlig überraschend ist, auch wenn es eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr gibt, dass sich ein Zusag erfüllt, Gott macht es trotzdem. Und er lässt sich von uns nicht davon abhalten. Glücklicherweise.